Hey, hier ist Birte. Kurzer Hinweis aus dem Schnitt. Aus einem mir wirklich unerklärlichen Grund ist der Ton in den ersten 3 Minuten leider nicht ganz optimal. Hab bitte kurz Nachsicht. Ab Minute 3 ist die Tonqualität wieder wie gewohnt. Danke fürs Dranbleiben.
Beziehung ist ja nicht nur Liebe, sondern das ist ja auch eine Vereinbarung.
Das ist auch eine Entscheidung.
Das ist eine Entscheidung. Am besten jeden Tag aufs Neue.
Aber dadurch habe ich schon das Gefühl, dass manches Konfliktpotenzial gerade bei solchen Sachen einfach gar nicht da ist, weil er halt so ein bisschen, das muss man einfach mal so sagen, auch so ein bisschen typisch Mann vielleicht auch gesagt hat.
Was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt? Welchen Jahrestag habe ich vergessen?
Ja.
Hallo Anna.
Hallo Annabelle.
Hallo und herzlich willkommen bei Manifestation. Anlässlich des Valentinstages wollen Anna und ich heute gemeinsam mit euch ein bisschen über Finanzen in der Partnerschaft reden und all die Themen, die uns vielleicht schon mal beschäftigt haben in Bezug auf sowas wie eine gemeinsame Haushaltsgründung. Da wollen wir jetzt mal reinstarten in die Thematik, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir gibt es schon so ein, zwei Sachen, die hätte ich gerne, vorher gewusst, bevor ich in so eine sehr committete Partnerschaft reingehe. Deswegen wollen wir die heute mal mit euch teilen, so unsere Learnings, unsere Tipps, unsere Gedanken zu dem Thema vielleicht auch.
Ja, voll gerne. Ich finde es immer so, Valentinstag ist immer so dieses Hype, man datet, man hat vielleicht gerade eine frische Beziehung, man ist so freshly in love. Ich finde, das ist ja auch immer so der Klassiker in so einem Disney-Film. Man ist so, oh mein Gott, die Liebesgeschichte baut sich aus, sie sind zusammen, Ende. Niemand weiß, was danach kommt. Danach ist es eigentlich viel, viel wichtiger, dass man so gute Strukturen hat, damit man diese Liebe auch frisch halten kann, ne?
Ja, genau. Es gibt wenig Repräsentation von so Alltagsliebe, glaube ich. Also zumindest im romantischen Kontext. Ja. Das gibt es immer nur so, also keine Ahnung, beispielsweise in Sitcoms und so sehen wir ja sehr viele Alltagsbeziehungen, aber das ist ja meistens nicht mit Fokus auf Romantik und Liebe, sondern eher auf den Alltag.
Ja, den Humor, was alles schlecht läuft. Oder halt auch klassische Filmsetting, eine Beziehung geht durch den Alltag in die Brüche und der oder die Protagonistin lieber neu und die frische Liebe beginnt von neuem, oder?
Ja, aber es gibt genau wenig, finde ich auch, wenig so alltägliche Beziehungen, die irgendwie ein bisschen Normalität widerspiegeln. Ja. Und deswegen glaube ich, haben manche auch eine bisschen falsche Vorstellung davon, wie das dann so läuft. Aber ja, wir werden vielleicht einfach mal so ein bisschen reingehen in so die Themen, die uns da beschäftigt haben oder wo es ja auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Was sind denn so deiner Meinung nach Sachen, die man auf jeden Fall besprechen sollte, bevor man zusammenzieht?
Ich würde auf jeden Fall sagen, das Finanzielle sollte erstmal geklärt werden. Mhm. Also das wäre etwas, was ich gerne auch vorher gerade gezogen hätte. Man muss dazu sagen, wir sind im Studium zusammengekommen, da hatten wir beide kein Geld, haben jetzt dann unsere erste Studentenwohnung. Aber so generell ist es ja selten so, dass zwei Parteien genau das gleiche Einkommen mit reinbringen. Mhm. Und dementsprechend mittlerweile gibt es da für mich eigentlich keine andere Lösung mehr, als das Ganze paritätisch nach dem Einkommen zu machen. Also 50-50, wie ja viele einfach machen, ganz einfach durch zwei die ganzen Ausgaben teilen, macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, wenn eine Person doppelt oder dreifach so viel verdient wie die andere. Mhm. Wenn Kinder im Spiel sind, ist das natürlich immer eine ganz andere Lösung. Dann natürlich muss man auch gucken mit der Care-Arbeit, dass das sinnvoll ausgeglichen wird. Und wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, ein jüngeres Paar kommt zusammen, möchte nach ein paar Jahren irgendwann zusammenziehen, und dann sollte man erstmal klären, okay, wer kann wie viel beisteuern, damit es fair ist, damit beide die gleichen Möglichkeiten mit ihrem Geld haben.
Mhm, auf jeden Fall. Und wie stehst du zu dem Thema gemeinsames Konto?
Mhm. Also das fahre ich selber schon länger so mit meinem Partner, aber auch höre ich von den meisten Frauen in der Beratung, dass das Modell ein Gemeinschaftskonto plus jeder hat sein eigenes Konto am beliebtesten ist. Also, dass man ein Konto zusammen eröffnet,
von dem auch die Miete abgeht, mit dem eingekauft wird, wo die Versicherungen abgehen, sodass man halt das als dieses Gemeinschaftskonto hat, aber in der Regel den Rest über das eigene Konto macht. Anderes Modell, was ich auch spannend finde, ist zu sagen, gerade für Menschen, die verheiratet sind, sowieso gemeinsam veranlagt sind, natürlich auch einen Ehevertrag haben, dass alles sicher geregelt ist, ein gemeinschaftliches Konto zu haben, auf das die Gehälter einfließen. Und man hat zum Beispiel eine gleiche Summe pro Monat, die man für Spaß, Sparen, Urlaub, was auch immer, Unabhängiges ausgeben kann. Mhm. Also dass du sagst, alle Gehälter kommen auf das gemeinschaftliche Konto und ein Dauerauftrag, keine Ahnung, 500.000, was auch immer man vereinbart hat, geht dann auf die einzelnen Konten von den jeweiligen beiden Personen, damit man damit eben selber entscheiden kann und sagt, okay, jeder hat Spaßgeld von, keine Ahnung, 500 Euro und dann muss man nicht mehr gucken, Schatz, was hast du denn damit gekauft? Was hast du denn? Hast du wieder ein neues Online-Game runtergeladen? Hast du wieder bei Zara geshoppt? Solche Sachen, dass man sich nicht rechtfertigen muss, sondern dass man sagt, gemeinschaftliche Konten, gemeinschaftliche Ziele wie Urlaube oder vielleicht auch auf ein Haus sparen, kann man ja über das gemeinschaftliche Konto machen, aber dann, wenn es um persönliche Ziele geht, dass man sich jetzt einfach nicht vielleicht für jedes, dass man nicht immer erklären muss, was man gekauft hat, sondern einfach auch ein bisschen freier ist. Also das Modell finde ich persönlich auch sehr spannend. Wie stehst du dazu und wie macht ihr es?
Wir haben zwei getrennte Konten.
Okay.
Also wir haben gar kein Gemeinschaftskonto, sondern die meisten, also ich kriege alles bis auf das Spaßgeld, kommt auf mein Konto.
Okay.
Also alles bis auf sein Spaßgeld kommt auf mein Konto und alle anderen Ausgaben laufen über mein Konto. Also Kinderausgaben laufen über mein Konto, Freizeitausgaben, Sparen geht von meinem Konto weg auf verschiedene Töpfe und so weiter. Das ist halt alles über mein Konto und er hat so sein Taschengeld.
Okay, spannend. Kannst du nochmal vielleicht erläutern, warum ihr euch für dieses Modell entschieden habt? Wie ist das zustande gekommen?
Dass ich besser mit Geld umgehen kann.
Auch ein fairer Punkt. Auch wenn man, finde ich auch stark von deinem Partner, dass er das einfach so sieht. Hey, du hast da mehr Kompetenz drin. Ja. Ich übergebe dir dieses Thema. Ist ja auch total in Ordnung, Kompetenzen in der Partnerschaft sinnvoll zu verteilen.
Ja, also ich weiß nicht, wir hatten mal ein Gemeinschaftskonto, aber da war immer so ein bisschen das Problem, dass das dann nicht so ganz so gut funktioniert hat, dass er dann immer so nach seinen, also da so nachgekommen ist mit Konto füllen und so weiter, wann es dann nötig gewesen ist. Mhm. Und irgendwann war mir das zu dumm und dann habe ich halt gesagt so.
Ja.
Das läuft jetzt erstmal alles über mich und das hat dann für ihn funktioniert und jetzt machen wir das so. Und natürlich ist er dann, also was wir trotzdem gemeinsam machen, ist Budgetplanung zum Beispiel. Also nur, weil er, also er hat auch Zugriff auf mein Konto theoretisch. Ja. Praktisch nutzt er das recht wenig, muss man sagen. Aber es ist schon so, dass, also doch, er geht dann halt auch mit seiner Karte von meinem Konto einkaufen.
Sowas. Also ist dein Konto quasi das Gemeinschaftskonto?
Ja, aber es ist halt eigentlich mein Konto, weil es läuft auf mich, aber er hat eine Karte dazu, weil er eine Vollmacht hat. Aber es ist halt mein Konto. Also ich könnte dir jederzeit sagen, nee.
Ja, so. Sehr gute Unabhängigkeit an der Stelle.
Genau, aber er hat, worauf wollte ich jetzt hinaus? was wir gemeinsam machen, ist Budgetplanung. Ja. Also wir besprechen zum Beispiel in regelmäßigen Abständen passen die Budgets, die wir uns so gesetzt haben für Wocheneinkauf und so weiter und so fort und checken da immer gegenseitig ein und wie viel haben wir zum Beispiel von unserem Einkaufsbudget schon ausgegeben, wie viel ist noch übrig für Sachen, die man zum Beispiel nachkaufen muss im Laufe der Woche. Wir besprechen sowas wie Geschenkebudgets gemeinsam und sowas. Also das ist schon so, dass wir es gemeinsam machen, obwohl es theoretisch mein Konto ist. Aber es ist jetzt nicht so, ich finde, das kommt immer so ein bisschen so rüber, als ob er sich da komplett aus der Verantwortung entzieht. So ist es nicht.
Nein, man muss dazu sagen, er war jetzt auch ganz lange selbstständig. Genau. Dementsprechend war es ja auch eine schwierigere Situation, als du mit deinem festen Einkommen.
Also. Genau, und das ist natürlich dann auch schon so ein bisschen, die Planbarkeit war ein bisschen mehr gegeben dadurch. Genau. Und genau, also es ist schon unsere gemeinsame Verantwortung, aber es läuft theoretisch alles über mein Konto und für mich funktioniert das gut und er hat sich bis jetzt auch nicht beschwert.
Er wird auch für ihn gut laufen. Ja, nee, aber ich finde das einen richtig guten Punkt, was du nochmal gesagt hast, was ich auch als nächsten Punkt anführen würde, was man sich vorab mal gerne besprechen darf. Und zwar, was man auch für eine Zahlungsbereitschaft für welche Themen hat. Also da kann ich zum Beispiel noch drüber sprechen, als ich in der WG gelebt habe, habe ich mir dann auch so Grundnahrungsmittel zum Beispiel mit meiner Freundin, mit der ich zusammengelebt habe, geteilt. Und da haben wir schon an der einen oder anderen Stelle mal gemerkt, okay, wir haben einfach andere Ansprüche. Zum Beispiel, ne, wir hatten beide ein knappes Budget, aber mir war es trotzdem wichtig, zum Beispiel auf Bio-Lebensmittel oder auf Fairtrade zurückzugreifen. Und sie hat einfach gesagt, okay, mir sind andere Punkte in meinem Leben wichtiger als die Lebensmittel und ich spare eher da ein. Und da hatten wir so ein bisschen Reibungspotenzial. Und ich finde sowas auch wichtig, zu sagen, hey, mir zum Beispiel ist es wichtig, mal in den Bioladen zu gehen, weil ich früher schon gesagt habe als Kind, das ist für mich Lebensstandard, dass ich mir hochwertige Lebensmittel leisten kann. Mhm. Und wenn mein Partner da aber nicht so viel, nicht so viel Gewicht drauf legt, dann finde ich das wichtig zu sagen, okay, aber was sind denn deine Prioritäten? Wo komme ich dir dann vielleicht entgegen? Wo bei Freizeitausgaben oder sonstigen, dass man sagt, das ist mir wichtiger oder, keine Ahnung, das komfortablere Hotel, Urlaubstypen, das können wir nochmal ein ganz neues Thema aufmachen. Einige sagen, Hauptsache irgendwo schlafen, Hostel, mehr Bettzimmer, ich möchte was erleben. Die andere Person hat den Anspruch, nee, Wellness, all inclusive, möglichst entspannt alles. Dementsprechend finde ich das auch wichtig, sie zu besprechen bei diesen Themen, was ist mir wichtig, wo gebe ich gerne Geld aus und wo spare ich lieber, damit man da nicht im Alltag zu Reibereien kommt.
Auf jeden Fall. Ja, nee, also das ist zum Glück bei uns relativ ähnlich, würde ich sagen, aber wobei ich ja fairerweise sagen muss, dass er sich da, glaube ich, schon sehr stark mir angepasst hat. Aber ich finde es natürlich, also ich glaube, es gibt schon mal noch einen riesigen Unterschied, dazwischen, ob du, also wir sind ja schon recht lange zusammen,
ja,
und haben ja im Prinzip unser gesamtes Erwachsenenleben miteinander verbracht. Und ich glaube, das macht schon nochmal einen Unterschied, wenn du jetzt, sage ich mal, Ende 20 bist, Anfang 30, Mitte 30 und dann deinen Partner kennenlernst,
ja,
und du irgendwie schon eine erwachsene Persönlichkeit, ja, geformt hast, ohne eine Person an deiner Seite. Mhm. Und ich glaube, dann musst du eine ganz andere Form von Kompromissbereitschaft, ja, gegebenenfalls auch mitbringen bei solchen Themen, weil wir haben uns da ja gemeinsam hin entwickelt in bestimmte Richtungen, mhm, und haben dann ja gemeinsame Prioritäten gesetzt. Und natürlich kann sich das auch anders entwickeln, klar, das wissen wir alle, auch nur weil man jetzt jung zusammen ist, kann es ja genau, ja, konträr passieren, aber dadurch habe ich schon das Gefühl, dass manches Konfliktpotenzial gerade bei solchen Sachen einfach gar nicht da ist, weil er halt so ein bisschen, das muss man einfach mal so sagen, auch so ein bisschen typisch Mann vielleicht auch gesagt hat, ja, wenn sie das so sagt, dann machen wir das so, und vieles auch einfach nicht so hinterfragt hat.
Ja.
Ich mir schon vorstellen kann, wenn der jetzt lange, also wenn der jetzt meinetwegen bis 27, 28 alleine gelebt hätte,
ja,
dass wir dann schon andere Diskussionen geführt hätten.
Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt. Geht bei uns ja in die gleiche Richtung. Ja. Wir sind ja beide früh mit unseren Partnern zusammengekommen. Also was ich so auch von anderen Freundinnen, Bekannten oder aus der Familie mitkriege, dass man da wirklich nochmal, ja, ganz anders rangeht. Also es gibt auch Leute, die getrennt schlafen zum Beispiel, weil sie das überhaupt nicht mögen, gemeinsam zu schlafen.
Das finde ich so wild.
Ich finde es auch wild, aber es gibt ja Menschen, die sagen, nee, ich habe dieses Bedürfnis nicht, gemeinsam zu schlafen, weil, keine Ahnung, mein Partner schnarcht, hat einen komplett anderen Biorhythmus, Schichtarbeit, was auch immer. Und schläft man lieber in getrennten Zimmern, ist deswegen ausgeglichener und kann über einen Tag mehr Quality Time miteinander verbringen. Ist ja auch ein faires Ding. Oder noch älter, so der Onkel von einer Freundin, der datet auch, der ist über 60, aber da wird es überhaupt nicht in Frage kommen, nochmal zusammenzuziehen. Das ist dann eher so, man trifft sich, man hat Dates, man hat schöne Zeit zusammen, aber man verschmilzt gar nicht mehr im Alltag so miteinander. Ich glaube, das geht voll in diese Richtung, je älter man wird, desto eingefahrener ist man, desto mehr, mhm, weiß man auch, was mag ich gar nicht, und desto weniger wird man sagen, nur wegen der großen Liebe würde man da jetzt nochmal alles wieder einreißen.
Aber würdest du, also das finde ich nämlich eine sehr interessante, ja, Frage, also ich weiß nicht, ob du das überhaupt magst, über solche Szenarien nachzudenken, aber ich finde das immer ganz interessant. Wenn der Fall eintreten sollte, hypothetisch, du wärst, mhm, irgendwann wieder Single und würdest von vorne anfangen müssen.
Schrecklich.
Würdest du das dann nochmal machen?
Das alles? Meinst du zusammen?
Ja, auch zusammenziehen.
Boah, da muss ich mich wirklich so doll rauszoomen. In diesen Gedankensphären bin ich wirklich eigentlich nie unterwegs.
Weil ich glaube, also ja, ich kann mal für mich sprechen, ich glaube, ich würde mich damit auch sehr schwer tun, weil das, ja, funktioniert, glaube ich, sehr gut für mich, weil wir uns so gleich entwickelt haben.
Ja.
Und ich bin auch sehr unflexibel.
Ich weiß. Ja,
ich bin so unflexibel. Und es funktioniert, ja, für mich, weil ich entscheide, wie dieser Alltag läuft. Und, ja, alle richten sich nach mir. Also was heißt alle richten? Das klingt jetzt sehr egozentrisch. So ist es gar nicht, sondern ich glaube, also ich bin halt die strukturfähige Person in, ja, unserer Familienkonstellation.
Und die anderen Familienmitglieder profitieren eigentlich davon, genau, weil sie sich dafür ausruhen können. Du bist entspannt, weil du die Struktur vorgibst. Die anderen sind entspannt, weil sie eine Struktur mitbekommen.
Genau, weil die brauchen die auch sehr. Alle vier, wollte ich gerade sagen. Ja, der Hund auch. So, alle brauchen Struktur und keiner hat, aber ich meine, gut, den Kindern kann man das nicht vorwerfen, die sind noch klein. Meinem Mann kann man das auch nicht vorwerfen, der arbeitet da sehr stark dran, aber das ist jetzt auch keine Strukturbestie, der hat ganz viele tolle andere Qualitäten. Zum Beispiel ist der entspannt und bringt sehr viel Ruhe rein in Situationen, ja, wo ich einfach völlig crazy bin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es funktioniert für mich sehr gut, weil ich die Struktur vorgebe und alle sich dran halten, auch wenn, ja, alle von dieser Struktur profitieren.
Okay.
Und die Vorstellung, dass ich da nochmal in irgendeiner Konstellation mit einem anderen Menschen, der vielleicht auch seine Vorstellungen hat, die ganz anders sind als meine, einen, ja, Kompromiss finden müsste, da kriege ich richtig Stressausschlag. Schon.
Ja, also ich stamme auch von einer sehr unflexiblen Mama ab. Also ich sehe auch in dir Parallelen mit meiner Mama.
Ich bin wirklich so krass unflexibel.
Ja, also meine Lieblingsgeschichte ist, sie hat mal mit einem Partner Schluss gemacht, weil er keine Zwiebeln schneiden konnte, weil es sie auf die Palme gebracht hat, wie er eine Zwiebel geschnitten hat.
100%. Ich finde das so relatable.
Ja, ich wusste, dass du damit relaten kannst. Deswegen erzähle ich das jetzt gerade.
Oh Gott, ja, nee. Also ich würde ich auch machen.
Ja, also da war einfach zu viel Unflexibilität auf ihrer Seite, aber auch mal andersrum. Also,
aber macht dich das nicht auch sauer, wenn Leute so basic Sachen, so inkompetent?
Ja, natürlich. Ich möchte jetzt nicht unsere lieben KollegInnen bashen, aber wie hier manchmal die Geschirrspülmaschine eingeräumt wird, ich kann nicht mehr. Dann ist eine Hälfte komplett frei, die andere wird so aneinander gequetscht. Kommt Teller, komplett voll mit Soße, die aneinander gequetscht werden. Wie sollen die sauber werden, frage ich mich. Machst, ja, du das zu Hause auch so? Hast du halb dreckiges Geschirr? Nee, also ich merke schon, ich glaube, es ist sehr schwierig für mich auch, mich nochmal neu einzustellen. Aber es kommt halt drauf an, wie die Person ist. Also ich bin auch eine sehr unabhängige Person und wir haben unseren Alltag auch so gestaltet, dass wir sehr viel Zeit für uns haben, mhm. für unsere Hobbys, für unsere Interessen. Aber natürlich muss man irgendwo eine gemeinsame Basis finden. Das kommt halt total auf den Menschen an. Ich glaube, es ist nicht leicht, jemanden zu finden, aber ich würde es per se nicht ausschließen, weil ich mag nicht gern allein leben. Also ich mag super gern mit Leuten sein.
Ich meine, gut, ich bin natürlich auch in einer anderen Situation, aber ich, also für mich ist jetzt, wo ich kleine Kinder habe und einen Mann und einen Hund, die mhm. ist die absolut beste Vorstellung ja. für mich, mal alleine zu leben.
Ach so. Oh mein Gott.
Weil ich habe ja. nie alleine gelebt und ich denke mir so, oh mein Gott, stell dir vor, du kommst und da ist einfach niemand da.
Okay, ja,
check. Aber ja, nein, ich check das auch. Also ich glaube, es ist natürlich auch immer so dieses, man vermisst dann ja vielleicht auch das, was man dann gerade nicht hat. Ja. Und es ist halt die größte Schwierigkeit, glaube ich, wenn man dann mit so vielen Menschen zusammen wohnt, dass man dann auch mal so seinen Freiraum und seine Ruhe hat. Aber mhm. das wird natürlich auch wieder besser, wenn die dann alle älter sind. Ne? Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Phase. Mhm. Lass uns noch mal auf so ein paar andere Themen ja. eingehen. Du hast das eine schon ein bisschen angeschnitten, das Thema Schlafen.
Mhm, ja.
Das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man sich da ein bisschen vorher zumindest bespricht, was für ein Typ man ist.
Eule oder Lerche und so, ja. solche Themen.
Ja, ist das bei euch, klappt das? Also habt ihr da so einen ähnlichen Rhythmus?
Ja, wir bleiben beide zu lange wach und hassen uns dafür mhm. und sind dann komplett grumpy am Morgen.
Ehrlich?
Ja, ja, ich kann es noch besser unterdrücken, weil ich schalte dann einfach so um und bin dann so, okay, ich überzeug mich mit meiner fröhlichen Art direkt selber, dass ich wach und motiviert bin.
Das finde ich beeindruckend.
Ja, und mein Partner findet es annoying. Das Beste ist auch, ich habe vorgeschlagen, den Tageslichtwecker, weil ich denke, irgendwas müssen wir doch machen, dass wir morgens nicht aus dem Bett kommen, jetzt in diesem kalten, grauen Winter.
Und es so dunkel ist morgens.
Ja, ne? Und dachte ich so, wie schön diese Idee, die Sonne zu simulieren und es wird langsam hell. Ah, ich finde Tageslichtwecker überhaupt nicht schön. Dieses Licht ist komplett grell und überhaupt nicht wie Sonnenlicht. Also zumindest mhm. unser Wecker. Ich finde, dieses Licht ist nicht sonnenähnlich. Und ich bin einfach nur so, es fühlt sich an, als würde morgens jemand so einen Flutscheinwerfer auf mein Bett werfen. Ich hasse es. Und die ersten Nächte wurde ich erstmal nicht mal davon wach. Das war auch das Tolle, es hat nicht funktioniert. Danach hat es funktioniert, aber mein Partner hat einen anderen Rhythmus, der geht früh gerne zum Sport und ich schlafe eine Stunde länger. Das heißt, ich bin dann manchmal wach von diesem Ding und er nappt da noch vor sich hin und ich denke mir so, jetzt ist es hell und ich will aber noch eine Stunde schlafen. Das ist also, man muss sich da echt ein gutes Konzept überlegen.
Also wir hatten das mal, als er noch einen anderen Job hatte. Da hat er manchmal Frühdienst gehabt und musste um 5 aufstehen, ne?
Oh.
Und dann hat er, und das Schlimme ist, er hat nicht nur einen Wecker gestellt, mm. sondern so ungefähr 20 ja. und dann immer gesnoost. Und ich war dann, und dann war ich wach und ich war so aggressiv, weil ich so dachte, ja. wie kann das denn sein, dass ich jetzt wach bin und du liegst neben mir ja. und schläfst, ist dein Wecker.
Ja.
Aber also inzwischen funktioniert das ja ein bisschen anders bei uns morgens. Aber ich bin auch tendenziell, also ich bin weder eine, also tendenziell glaube ich, bin ich eher eine Frühaufsteherin. Ich glaube, da haben wir ja sogar, haben wir da nicht sogar in dieser, wir stellen uns vor, Folge
ja, drüber mit Leonella, genau.
Mhm. Genau, also ich stehe lieber früh auf mhm. als spät, aber ich brauche auch viel Schlaf.
Mhm, ja.
Und eigentlich ist meine Traumvorstellung, um 9 ins Bett zu gehen.
Oh Gott, nee, ich bin froh, wenn ich es, 10 wäre geil für mich.
10 muss ich schaffen, sonst komme ich morgens nicht hoch. Aber 9 wäre perfekt.
Ja, ich habe jetzt hier wieder mein Fitnessband und der sagt mir jeden Morgen, so viel hast du geschlafen, das ist dein Tagesbedarf. Und ich wache schon auf, weil ich denke so, erste Aufgabe des Tages direkt verkackt. Wie soll ich denn, ich kann den Schlaf nicht nachholen. Direkt mit dem Defizit reingestartet. Es ja. wird mir auf die Füße fallen. Nee, genau, das stresst auch ein bisschen. Apropos Tracking, mhm. Kalender und solche Tools, gemeinsame ja. Apps. Wie bist du da mit deinem Partner unterwegs? Was ja. teilt ihr?
Wir teilen alles. Wir okay. teilen unseren Standort, wir teilen alles. Ja. Weil, also gut, ich glaube, es wäre weniger nötig, wenn wir nur zu zweit wären.
Mhm, klar.
Aber wir teilen alles. Wir haben, weiß nicht, wie viele Kalender, die wir uns teilen. Wir haben pro Kind einen unterschiedlichen Kalender. Wir haben einen Familienkalender. Wir haben sogar einen Paarzeitkalender. Also wir haben für alles einen Kalender. Mhm. Die sind alle geteilt. Wir haben geteilte Notizen, wo wir uns gegenseitig Sachen machen. Wir haben geteilte ja. Einkaufslisten.
Ja, ich liebe die geteilte Einkaufsliste.
Wir haben... Was haben wir noch? Also bei uns ist wirklich alles geteilt. Ich kann mich ja auch so der Standort auf jeden mhm. Fall, aber ich teile auch mit meinen Mädels den Standort. Also
ja,
wir haben alle den Standort gut. voneinander. Das ist ein bisschen wie Sims spielen, ne?
Ja, ja, oh mein Gott, stimmt.
Ja, nee, also genau, das ist alles geteilt, aber, und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja Leute, die das sehr toxisch finden würden. Ich weiß auch, dass ich eine Freundin habe, die das sehr toxisch findet. Der Punkt ist ja aber, wofür benutze ich das?
Genau, das ist doch die Verwendungsart, nicht per se Standort teilen, sondern ne, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich ständig darauf anspricht, dann würde ich auch denken, sag mal, hakt's, wenn der kommt, wo warst du denn gestern um 12.30 Uhr, da, die Ecke kannte ich gar nicht oder was ist denn da, dann würde ich auch ausrasten, aber wir gucken da halt nur drin, wenn halt zum Beispiel die eine Person gerade mit einem Auto unterwegs ist, man so gucken will, hey, wie lange dauert es noch, bis du wieder da bist, läuft alles gut, kann ich schon mal das Essen warm machen, solche Sachen halt, aber nicht, um jemanden zu kontrollieren.
Genau, und ich bin ja auch immer so eine kleine anxious Mausi und wenn der nachts unterwegs ist, da habe ich immer Angst, dass er stirbt.
Ja, oh mein Gott, irrationale Ängste, dass der Partner stirbt, ich hasse es, ich habe es richtig doll.
Ja, ich hasse und ich es denke, so weil sehr. Nicht, aber ich weiß auch, wie der ist, wenn er ein bisschen unterwegs ist und ich habe halt gar nicht Angst, also keine Ahnung, so Cheating,
eigentlich
ist gar kein Problem bei mir, dass ich darüber nachdenke, sondern ich habe immer Angst, dass der irgendwann im Graben einfach liegt und stirbt.
Ja.
So, oder überfahren wird oder so.
Ja.
Also so, vor sowas habe ich Angst. Und deswegen muss ich immer gucken,
wo er ist.
Wenn er dann, und das ist eigentlich eher so dieses, wenn ich halt, also das kenne ich von mir selber auch, das ist wahrscheinlich auch was manche Leute dann irgendwie ganz dumm finden, aber wenn man dann manchmal so irgendwie im Geschehen ist, dass man sagt, man kommt um eins nach Hause und es ist plötzlich doch drei, so, und man hat dann vergessen zu schreiben und wenn ich dann, ich schlafe halt nicht so gut, wenn er nicht da ist, dann werde ich nachts wach und dann denke ich nur so, hä, warum ist er nicht hier, und dann kann ich
gucken,
wo er ist, und dann kann ich halt weiter schlafen, dann passt das schon. So, so war es, oder halt auch, wenn er mit dem Auto unterwegs ist oder wenn ich zum Beispiel, der fährt ja mit dem Zug zur Arbeit und manchmal kann man ihn dann halt, weil das eine Strecke ist, wo auch Funklöcher sind, kann ich ihn nicht so gut erreichen, aber dann sehe ich halt immerhin, ist er in den Zug eingestiegen, weil dann siehst du halt, er ist offensichtlich nicht mehr an seinem Arbeitsplatz, sondern das letzte Tracking war irgendwo zwischen Kiel und Bordesholm.
Ja.
Du weißt immer schon, ah, okay, alles klar, er ist schon unterwegs.
Voll
und das, dafür benutze ich das, genau. Aber ansonsten, meine eine Freundin guckt einmal am Tag rein und dann fragt sie manchmal, was hast du in Hamburg gemacht?
Oh Gott. Ich habe einen Podcast darüber gehört, dass eine Freundesgruppe genau das hat und eine Person das super nervig fand, dass die Freundin nur noch nachgefragt hat, jeden Tag, was machst du denn da? Du bist ja auch häufig bei deinen Eltern gerade, ne?
Nee, so schön ist es nicht, sondern hin und wieder fragt sie mal, so, oder so, warum fährst du denn abends noch weg?
Okay. Sag mal, also das finde ich schon ein bisschen too much. Das, also nee.
Naja.
Okay, aber noch ein wichtiges Thema finde ich Haushalt und Care-Arbeit. Das ist ja eh immer so ein Thema und es ist ja einfach nicht gelogen zu sagen, Frauen machen, wenn es nicht klar abgesprochen wurde, in der Regel im Durchschnitt mehr. Ist ja so, weil es uns einfach von unserer Erziehung so vorgegeben wurde, dass wir die Caring Persons sind, die gerne mal, keine Ahnung, viele Mädels haben einen Spielzeugbesen und spielen schon Mutter, Vater, Kind und Haushalt und kochen und sowas und Männer, keine Ahnung, Autos, Buddeln, Bälle.
Meine Jungs haben auch eine Spielküche.
Das finde ich ganz toll.
Aber tatsächlich, auch. Aber tatsächlich ist es ja so, jetzt komme ich hier wieder, dass es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, Kindern Spielzeug zu geben, was Erwachsenen Sachen nachmacht, weil der pädagogische Wert nicht da ist, sondern eigentlich ist es besser, sie direkt in die eigentliche Arbeit mit einzubinden.
Ah. Das macht Sinn, das stimmt. Aber es sieht einfach niedlich aus, dieses Mini-Obst.
Das stimmt.
Diese Mini-Persil, Mini-Kelloggs. Ich liebe das. Ich habe schon als Kind geliebt. Alles, was tiny ist, einfach toll.
Ja,
einfach zur Belustigung der Eltern kaufen.
Safe.
Nee, also das finde ich eine wichtige Sache, dass man fragt, wer macht was. Mhm. Vielleicht auch hier wieder gucken, wer hat denn Lust auf was? Wenn man jetzt einfach per se verteilt, du staubsaugst immer und ich wische immer. Und andersrum finden wir das viel weniger dramatisch. Dann einfach mal gucken, worauf hat man Bock, dass man sich so die Aufgabe raussucht, zum Beispiel. Ich liebe Wäsche machen, weil ich mich jedes Mal wieder freue. Ja, guck's also. Ich finde es geil. Ich freue mich jedes Mal wieder. Geil, das Ding ist jetzt gewaschen. Es riecht frisch. Ich kann es wieder tragen. Ich hänge es jetzt einmal auf. Ich weiß nicht, und dieses Sortieren. Ich habe auch im Textileinzelhandel gearbeitet. Das ist für mich einfach so entspannend. Wild. Einfach dieses gleichmäßige Falten auch. Mein Partner sagt immer, ich kann das gar nicht. Ich kriege nie mein T-Shirt gefaltet. Wo ich mir denke, mein Gott, wie schwer kann es sein? Aber ich habe das halt jahrelang immer gemacht halt in meinem Nebenjob.
Also Wäsche
ist
unser Painpoint, weil wir es beide hassen.
Oh.
Ich hasse Wäsche machen. Ich hasse alles daran. Ich hasse Wäsche waschen. Ich hasse Wäsche aufhängen. Ich hasse Wäsche in den Trockner packen. Ich hasse es, sie abzuhängen, einzuräumen. I hate everything about it. Und er leider auch.
Oh.
Und jetzt haben wir ein Kind, was das nicht so scheiße findet.
Oh, nein, ihr habt an euer Kind auch.
Ja!
Ich liebe es.
Unser
wie
Kind
gut ist
macht
das
unsere
denn?
Wäsche.
Wie toll.
Und er legt ihn natürlich nicht so toll zusammen wie ein Erwachsener, aber er steht dann, er hört dann ein Hörbuch über so
oh
zwei
Gott.
Stunden
wie
und
toll.
Legt die Wäsche zusammen.
Das ist ja so süß.
In seinem Wohnzimmer, das ist alles auf dem Esstisch und dann hört er so seine Was-ist-was-Hörbücher oder drei Fragezeichen und dann faltet er das.
Das Holz.
Und dann sortiert er das auch so. Also was er noch nicht raus hat, ist nach Person zu sortieren, aber er sortiert es halt nach Kleidungsart. Da gibt es einen Haufen für alle Hosen, einen Haufen für alle
Okay, Pumis. Dann nimmst du noch den Hosenstapel und gehst nochmal von Zimmer halt, zu Zimmer, zu Schrank zu Schrank.
Aber ey, das ist schon toll. So eine Riesenhilfe. Also, das ist
ja richtig toll.
Ja.
Oh mein Gott. Das
ist richtig gut, ne?
Diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht.
Das ist richtig geil. Vor allem, ja. Und es ist ja per Gesetz so, dass Kinder ab einem gewissen Alter auch im Haushalt helfen müssen.
Müssen?
Ja.
Was? Gesetz?
Ja.
Da habe ich noch
es
nie
gibt ein
gehört.
Gesetz.
Seit wann? Meine Mutter wusste nichts von dem.
Also gut für dich. Aber ja, es ist so, du kannst es von deinen Kindern erwarten und es ist die Pflicht eines Kindes, sich am Haushalt zu beteiligen. Und je nachdem, wie alt die sind, kannst du unterschiedliche Aufgaben.
Ab welchem Alter?
Ich glaube ab 3, 4.
Ab 3, 4, also ab Kindergartenalter.
Kannst du das abwarten? Kannst du es von denen abfordern?
Kannst du grob sagen, wann es dieses Gesetz gab?
Keine Ahnung, muss ich nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du das, dass du hast als Eltern, kannst du das durchsetzen.
Okay, das finde ich krass, weil meine Einstellung war immer, ich habe mir ja nie ausgesucht, auf die Welt zu kommen. Das hat ja meine Mutter für mich entschieden. Dementsprechend habe ich auch keinerlei Aktien in diesem Leben, was ich irgendwie tun muss. Irgendwann wird man erwachsen, dann sieht man das ein bisschen anders, aber ich dachte mir immer so, nee.
Das war bestimmt richtig chillig, deine Mutter zu sein.
Nee, wahrscheinlich war es gar nicht chillig, meine Mutter zu sein, aber also, ich finde es auch an sich gut, weil wahrscheinlich hätte es meine Einstellung ein bisschen geprägt und ich hätte nicht diesen krassen Schock gehabt mit, ich ziehe aus und oh mein Gott, was für Aufgaben muss man überhaupt machen, von denen ich nicht mehr wusste.
Ja.
Es wäre gesünder wahrscheinlich schon ein bisschen gewesen.
Also auf jeden Fall, wie gesagt, krass. Es ist tatsächlich spannend. So, dass man das den Kindern, die müssen das machen, ob sie wollen und nicht.
Ja.
Krass. Genau, aber was ich, glaube ich, zu dem Thema gerne nochmal sagen würde, weil das, finde ich, bei diesem ganzen Thema Care-Arbeit häufig vergessen wird, ist ja Mental Load.
Ja, 100%.
Also, es gibt einen Test, der heißt, glaube ich, der Equal Care Test, den kann man sich online einfach runterladen und ausfüllen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben und es gibt auch so unterschiedliche Segmente, die du zum Beispiel nur ausfüllen musst, wenn du zum Beispiel Kinder hast oder wenn du Angehörige pflegst. Das wird auch nochmal differenziert, weil das ja auch einfach ein relevantes Thema ist. Und da sind alle möglichen Aufgaben aufgeführt, also wirklich alles, relativ kleinteilig. Die sind dann zum Beispiel auch nach täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise und so organisiert.
Ja.
Und du kannst das dann auch so ein bisschen dir noch selber was dazu schreiben, wenn da noch irgendwas dabei ist, was halt nicht, also wenn du irgendeine Aufgabe noch hast, die du da nicht wiederfindest zum Beispiel. Und dann musst du das beide auswerten für sich und immer ankreuzen. Und es gibt immer den Punkt, mache ich und denke ich dran.
Denke ich dran, ist auch ein wichtiges Thema.
Genau, und ich habe das mit meinem Partner gemeinsam gemacht und beim mache ich waren wir sehr ausgeglichen, bei denke ich dran hatte ich fast doppelt so viele Punkte wie er. Und ich glaube, das darf man bei diesem ganzen Thema nicht vergessen, weil die Frage ist ja, wer entscheidet das oder wer denkt daran, dass bestimmte Sachen gemacht werden im Haushalt? Wer schreibt denn die Einkaufsliste?
Ja.
Wer kümmert sich denn darum, sich einen Überblick zu verschaffen, wann welche Geschenke gekauft werden?
Management ist auch ein Job, ne?
Ja, genau.
Ist ja so.
Wer kümmert sich denn um den Putzplan?
Ja.
Wer sorgt dafür, dass beispielsweise, wenn Sachen leer werden im Haushalt, Gebrauchsgüter, solche Vorratsgeschichten oder Putzmittel, wer sorgt denn dafür, dass es auf der Einkaufsliste steht? Ist das denn auch ausgeglichen? Also selbst wenn man sagt, ich gehe jetzt immer staubsaugen und ich bin jetzt immer die Person, die wischt, ist die Person, wenn es jetzt der Mann ist, der staubsaugt, ist der denn auch derjenige, der feststellt, oh, die Beutel sind leer, wir brauchen neue? Ne? Schreibt er die dann auf die Einkaufsliste und kümmert sich selber drum? Oder ist das eigentlich deine Aufgabe? Weil dann übernimmt er die Aufgabe ja nicht vollständig. Und das ist halt schon etwas, wo ich finde, dass wir da noch viel zu wenig drüber reden, dass die gesamte Organisation von sowas wie einem Haushalt ja auch eine Aufgabe ist und dass es in den meisten Fällen, die ich kenne, in meinem Umfeld so ist, dass die Männer, die sich verantwortlich fühlen, sehr viel durchführen, aber wenig planen.
Ja, stimmt. Doch, das, wo du es sagst, ist es häufig so.
Ja.
Und ich finde ganz wichtig, dass wir auch hier nochmal betonen, wir streichen generell den Satz, mein Mann, mein Partner hilft im Haushalt.
Ja.
Den gibt es nicht mehr.
Nee.
Hier hilft niemand, wenn der da wohnt und...
Nee, das ist ja auch sein
das
Haushalt.
Das ist sein Haushalt.
Ja, aber da das hilft ist halt nicht. Schon so dieses, oder keine Ahnung, und da kannst du ja wirklich ins Kleinste, also wenn du dir überlegst, wer denkt denn darüber nach, wann zum Beispiel die Spülmaschine zum letzten Mal gereinigt wurde? Wer denkt denn darüber nach, ob die Waschmaschine eigentlich mal wieder gewartet werden muss? Wer denkt denn, also solche Geschichten, und das ist ja häufig so, dass Männer das halt nur durchführen, aber halt nicht darüber nachdenken, wann das mal wieder dran wäre. Und das da kannst du ja wirklich bis ins... Also Beispiel Kinderklamotten, ne? Die müssen Minimum Einmal im halben Jahr musst du die Schränke durchgucken. Boah. Alles, was zu klein ist, eigentlich häufiger. Ja. Aussortieren, was kaputt ist, aussortieren, überlegen, was brauchen wir neu. So, das ist ein Riesenjob.
Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Das ist ein Riesenjob. Und so viele Männer sind dann so, naja, meine Frau mag das ja auch gerne, Kinderklamotten shoppen zu gehen. Ja, aber du checkst nicht, was das für ein Aufwand ist, das jedes Mal wieder neu zu machen. Und ich, ja, natürlich, ich gehe gerne shoppen, aber ich habe überhaupt keine Lust, diese Schränke regelmäßig durchzusortieren und zu gucken, ist das noch heil, ist das kaputt, ist das zu klein, bla bla bla. Dann haben, also so, ja, ne, brauchen die Kinder wieder neue Schuhe. Du glaubst gar nicht, wie viel Geld man für Kinderschuhe ausgeben kann, wie viel. Und das ist auch einfach so ein organisatorischer Aufwand, wo ich schon wichtig finde, dass man den, wenn man die Möglichkeit hat, bevor man sich in so eine, am Ende des Tages ja auch Zweckgemeinschaft,
ja,
die man da hat, begibt, einfach Gedanken drüber macht. Mhm. Und wenn du diejenige bist, die zum Beispiel deinen Partner daran erinnert, dass er mal ein Geschenk kaufen muss für seine Mutter, dann bist du nicht unbeteiligt an der Umsetzung dessen.
Finde ich einen wichtigen Punkt.
Und das ist alles mentale Arbeit, die du als Frau leistest. Und die, also die sollte man einfach nicht unterschätzen.
Mhm.
Also wirklich nicht unterschätzen.
Voll. Finde ich einen richtig guten Punkt. Wie sieht es denn mit dem Punkt aus? Ich sag mal, Introvert versus Extrovert, das finde ich auch ein richtig spannendes Thema. Da reden wir auch häufiger drüber, was man so für ein Persönlichkeitstyp ist. Und wenn man zusammen lebt, ist ja auch wichtig, hat man ständig die Bude voll mit Freunden oder trifft man sich außerhalb? Wie ist das? Sind da alle zufrieden mit? Also schlimmstes Szenario wäre doch, du sitzt auf der Couch und dein Partner holt sich da 5 Jungs zum, keine Ahnung, Super Bowl gucken rein und du möchtest da entspannt deine Serie gucken. Gibt es solche Situationen, wo das clasht oder seid ihr da gleich?
Das ist eine gute Frage. Also, wir machen ja generell nicht so viel spontan innerhalb der Wohnung und ich glaube, ich habe schon deutlich häufiger Besuch, weil ich aber auch viel mehr zu Hause bin faktisch, ja auch nachmittags. Meistens besprechen wir das und informieren uns darüber, sofern die andere Person da ist. Er ist da aber grundsätzlich sehr viel offener als ich und ich bin halt, ich kann zum Beispiel, es ist witzig, weil da haben wir heute Morgen im Büro schon drüber geredet, ich bin so unflexibel, dass ich auch ausflippe, wenn Leute unangekündigt vor meiner Tür stehen. Egal wie nah die mir stehen, es ist für mich nicht okay.
Ja.
So. Ich möchte die dann da nicht haben.
Mhm.
Und man muss sich mir irgendwie vorher ankündigen. Und deswegen muss er natürlich auch Sachen vorher ankündigen. Und er kommt nun aber aus einer Familie, deren Love Language ist, Sponti irgendwo aufzutauchen.
Ja.
Und das hat schon zu großen Reibereien mal bei uns geführt. Das ist aber inzwischen so, dass die verstanden haben, dass es für mich ein Stressfaktor ist. Und sie ist eigentlich nicht, also sie macht es sehr selten nur noch. Mhm. Aber ist trotzdem jedes Mal wieder so,
ja, witzig, ja.
Das Menschen hier.
Bei uns so ein bisschen umgekehrt. Also
ja?
Ich bin mir auch so, ich finde das auch so eine romantische Vorstellung, wenn wir da bei Filmen und Serien sind, dass so Freunde einfach vorbeikommen. Zum Beispiel bei Hannah Montana, die beste Freundin, die mal auf dem Skateboard durch die Hintertür reingerollt ist. Hey, was geht? So.
Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Also mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt auch viele Strukturen habe und leider wenig Freizeit durch viele Projekte, die ich immer so nebenbei laufen lasse, würde es mich auch eher stressen. Also ich merke auch, dass es in so Phasen, wo ich einfach viel auf dem Zettel habe, dass es mich leider auch wirklich stresst, wenn mich Freunde oder Familie fragen, hey, wann sehen wir uns mal wieder? Und das finde ich total schade und total blöd und das hätte ich auch gern anders. Aber es gibt auch mal Phasen, wo, also ich möchte am liebsten wieder dieses Gefühl haben von 6 Wochen ewige Sommerferien. Man lebt in den Tag hinein und plötzlich klopft die beste Freundin bei dir. Ich würde es einfach lieben. Das ist meine Traumvorstellung. Es funktioniert leider nicht mehr in meinem Alltag.
So unähnlich einfach.
Ich weiß, aber das ist doch schön, dass ich ergänzen und so perfekt.
Ich hasse Urlaub haben.
Oh mein Gott.
Ich hasse das, weil da muss ich mir, dann ist meine Struktur weg. Das ist absolute Katastrophe. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn ich, also allein Wochenende ist schon richtig Pain für mich. Wenn ich bis, also wenn es keinen Plan gibt, was bis 11 Uhr passiert, dann bin ich, dann ist mein Tag scheiße.
Oh.
Also ich bin so, ich brauche so doll Struktur in meinem Leben und wenn da irgendjemand was durchbricht, dann oha.
Also auch Spontanität, wenn jemand deine Pläne von außen cancelt, dann ist Drama.
Mhm.
Ja.
Oh.
Also auch so kurzfristige Absagen.
Macht dich sauer.
Macht dich sauer. Mhm. Ja, so war ich früher auch mal. Ich versuche da so ein bisschen von wegzukommen, weil ich da auch mal negatives Feedback zu bekommen habe aus meinem Umfeld, dass sich andere durch meine Strukturen gestresst gefühlt haben. Das kann ich auch voll verstehen und ich finde einfach diesen Kontrast gut. Also ich versuche Urlaub immer als bewusste Auszeit meiner Routinen zu nutzen, um mich wieder aufzutanken und wieder Lust auf diese Routinen zu entwickeln.
Aber was machst du denn dann, wenn du keine Routinen machst?
Naja, also es sind dann spontane Routinen. Zum Beispiel jetzt, als ich mit meinem Partner letztes Jahr in den Urlaub geflogen bin, da hatten wir noch eine schöne kleine Unterkunft, Pool, Sonne, es war halt alles so schon viel leichter in der Atmosphäre. Und dann war es einfach so, wir haben jeden Morgen gefrühstückt und dann haben wir überlegt, oh, haben wir jetzt Lust? Ja, wir wollen heute da und dahin, keine Ahnung, das Museum oder in das Restaurant. Jetzt ist aber die Sonne gerade geil. Dann lass uns doch jetzt noch ein bisschen hier lesen, dann vielleicht noch eine Stunde Pool und dann fahren wir dahin. Oder dann ist es nachher, lesen wir so lange, dass es super Spaß macht und super chillig in der Unterkunft und sagen, okay, dann machen wir es einfach morgen. So sind wir. Wir machen spontane Absprachen. Ja, ich sehe schon deinen Blick. Du findest es furchtbar. Ich liebe das. Spontane, also es gibt ja eine Tagesstruktur. Wir haben ja Sachen, die wir in der Zeit machen wollen, aber die können halt flexibel verschoben werden nach Lust und Laune, weil ich hasse es, wenn ich einen Plan habe und dann heißt es, jetzt hier Abfahrt, leg dein Buch in der Sekunde weg, weil jetzt muss es zu diesem Museum gehen, weil wir uns das vorgenommen haben. Das würde mich total stressen, weil vielleicht habe ich in der Situation ein anderes Bedürfnis. Und ich finde es schön, wenn man in den Routinen auf seine Bedürfnisse achten kann.
Das finde ich sehr interessant, den Gedanken.
Ja, das nimmst du mal mit.
I don't know.
Da ist man sehr unterschiedlich. Nee, genau. Und ich hätte am liebsten wieder ein bisschen mehr Flexibilität und Spontanität, weil ich mich damit früher in meiner Kindheit gut gefühlt habe, bevor der Alltag so kam, bevor das Erwachsenenleben kam. Aber ja, ich versuche da so ein bisschen so gesunden Mix draus zu machen. Ich habe deutlich mehr Bedürfnis nach Kontakten und Freunde treffen und Erlebnissen im Außen. Mein Partner hat ein größeres Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug und seine Routinen für sich. Und das ist auch voll okay, weil wir die Sachen einfach getrennt machen. Und dann, wenn ich merke so oder er kommuniziert, ich habe jetzt gerade Lust auf Me-Time, dann lade ich natürlich nicht eher fünf Freundinnen ein und wir machen hier einen Bridgerton-Marathon, sondern dann verabrede ich mich halt woanders. Aber ich finde es einfach gut, darüber zu kommunizieren. Und das auch offen ansprechen zu können, finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man zusammenlebt, dass man den gemeinsamen Wohnraum so für sich nutzt, dass es fair ist, dass man mal, wenn eine Person Lust hat auf Community, da, keine Ahnung, Special-Abende oder Feiern zu machen, aber auch zu sagen, wenn eine Person sagt, ich fühle mich gerade gar nicht danach, ich bin total gestresst, ich bin ein bisschen kränklich, was auch immer, bitte hol uns keine Leute in die Bude, dass das auch respektiert wird.
Ja, also wir haben für alles so eher feste Termine, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben feste Tage in der Woche, an denen wir uns abends jeweils verabreden können, wenn wir wollen. Mhm. Und dann der andere entsprechend in der Zeit auch Zeit für sich hat.
Ja, cool.
Und wir haben aber, also ich habe so für alle Konstellationen, die so super wichtig sind, so feste Tage quasi. Also wir treffen uns halt einmal oder wir versuchen es, uns einmal im Monat zu treffen mit den Mädels zum Beispiel. Und das ist halt immer ein bestimmter Tag im Monat und dann rotieren wir, wo wir sind. Wir haben einen festen Tag, wo wir was zu zweit machen abends im Monat.
Voll gut.
Wir haben einen festen Tag im Monat, wo wir uns mit unseren Familien jeweils treffen. Und das ist halt schon fair alles relativ durchgeplant, aber ich habe manchmal, wir haben ja schon aufgrund unserer Lebenssituation sehr wenig Flexibilität.
Ja, klar.
Und deswegen müssen wir das auch so machen und dann funktioniert das auch. Aber ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir jetzt diese, also ich glaube, ich wäre trotzdem nicht spontaner ohne Kinder.
Ja, ist doch okay. Ich meine, du hast es dir auch so bewusst ausgesucht im Endeffekt, auch mit der Familienplanung etc. pp., weil es dir ja entspricht. So, du magst das ja einfach so routiniert sein. Ich zum Beispiel habe ja gar kein Bedürfnis nach Kindern und dieser Alltag, also ich kriege eher im Gegenteil Anxiety von diesem engen Korsett und diesen Zeitplänen, dass ich da irgendwie ausrasten würde und so Eat, Pray, Love-mäßig einfach weg davon müsste. Nee, aber den Gedanken mit den Dates soll ich nochmal aufgreifen. Das finde ich total cool, weil wir hatten ja am Anfang die Frage, wie kann man denn jetzt so eine Disney-Love eigentlich frisch halten? Und ich glaube, dafür ist bewusste Quality Time, mega wichtig.
Ja,
viele verbringen super viel Zeit miteinander, aber es ist keine Quality Time, weil man hängt aufeinander. Und man redet nur über zum Beispiel Dinge, die nicht geklärt sind, wie, oh, wer macht denn jetzt einen Abwasch? Ich war gestern dran. Nein, ich habe die letzten drei Tage gemacht. Oder, keine Ahnung, wie müssen wir den ganzen Tag jetzt Sport gucken, weil ich möchte lieber Serie gucken oder andersrum. Dass man halt sich über Banalitäten irgendwie, auslässt oder auch, dass man dann notgedrungen Sachen macht, auf die man keinen Bock hat, anstatt einfach zu sagen, bewusst, keine Ahnung, du willst jetzt diese Serie gucken, ich möchte jetzt über Sport gucken, dann gehe ich in ein anderes Zimmer oder treffe mich mit Freund, Freundin, um das zu machen, worauf ich Lust habe und dann verabreden wir uns für etwas, was uns verbindet. Wir wollen zum Beispiel mal wieder einen Kinofilm sehen oder wir wollen in das Restaurant gehen, was wir super gerne mögen. Dass man lieber sich dann weniger Zeit miteinander nimmt, obwohl man zusammenlebt, als die ganze Zeit aufeinander zu hängen, sich auf die Pelle zu rücken und sich zu nerven, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das, würde ich sagen, ist eins meiner Beziehungsgeheimnisse auf jeden Fall.
Das auch so ein bisschen aufeinander eingehen, aufeinander hören, so, mhm, ne? Und es ist halt manchmal so, also ich glaube, es ist schon schwierig, wenn du die Person bist, mit mehr Bedürfnissen auch häufiger mal zurückzustecken, ja, aber im Zweifelsfall muss man sich natürlich auch immer an der Person orientieren, für die das belastender ist.
Klar, das ist ja auch wieder Mental Load, ne? Jeder, ja, kommt ja auch mit einem anderen psychologischen Grundsetting, muss man ja sagen. Es gibt resilientere Menschen und es gibt sensiblere Menschen. Und ich, ja, finde auch da, wenn man merkt, man ist ein resilienterer Mensch, dann kann man auch auf die sensibleren Menschen eingehen. Gerade wenn man in einer romantischen Beziehung ist und Gefühle für die Person hegt, dann ist es einem ja auch ein Anliegen, dass es der anderen Person gut geht. Und dann kann man ja auch, mhm, muss man ja nicht sagen, aber es ist jetzt nicht 50-50 mit unseren Kompromissen, wenn du halt einfach andere Kapazitäten hast. Mhm. Das ist ja so, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dementsprechend Kommunikation auch ganz wichtiger Punkt, A und O. Es ist okay, Bedürfnisse zu kommunizieren, ja, in alle Richtungen. Auch auf wenn jeden du Fall das Gefühl hast, die Person kann es nicht nachvollziehen. Es muss nicht immer nachvollzogen, nee, werden können. Es muss nur akzeptiert werden.
Ja.
Und dafür ist es wichtig, immer über alles zu sprechen.
Naja, ich bin halt davon, also ich denke, dass Beziehungen das dann funktionieren, wenn du auch ein bisschen pragmatisch bist.
Ja, würde ich auch sagen. Beziehung ist ja nicht nur Liebe, sondern das ist ja auch eine Vereinbarung. Das ist, ne, auch
eine Entscheidung.
Das ist eine Entscheidung. Am besten jeden Tag aufs Neue. Nicht, ja, eine Entscheidung, die man einmal getroffen hat und sagt, na, mein Gott, mitgehangen, mitgefangen. Das ist ja auch wieder dieses Problem, dass manche zu passiv werden in Beziehungen, sagen, das ist jetzt halt so und das einfach hinnehmen.
Was würdest du denn machen in so einer krassen Krise, wie zum Beispiel tatsächlich sowas wie ein Jobverlust oder dein Partner wird krank?
Ja, das Gute ist ja erstmal, wir haben uns darum gekümmert, dass wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, haben. Beide, super geil. Das heißt, wenn ein Einkommen wegfällt, haben wir eine Versicherung für längerfristig. Kurzfristig haben wir einen Puffer, weil wir haben ein Tagesgeldkonto und da haben wir unsere Wohlfühlsummen drauf gespart. Also kurzfristig sind wir da schon mal gut aufgestellt. Das sind ja Themen, über die wir hier regelmäßig sprechen. Mhm. Ansonsten finde ich es halt wichtig, dass man sich dann auch committet. Also wenn man halt schon länger zusammen ist und plant, länger zusammenzuleben, ist das doch für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich das ausgleiche und nicht jetzt irgendwie aufrechne und sage, okay, du bist jetzt 2 Jahre krank, dann habe ich x Summe mehr bezahlt, dann wirst du das ja die nächsten Jahre ausrechnen. Also dieses 1:1 aufrechnen finde ich immer ganz schlimm. Sondern zu sagen, okay, es ist einfach ein gegenseitiges Einverständnis, wie in guten und wie in schlechten Zeiten. Wenn es halt eine schlechte Zeit ist, dann versuche ich es aufzufangen, mhm, sofern es mir möglich ist. Oder?
Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen überlege, was ich so in meinem, also selber oder auch in meinem Umfeld gesehen habe, ne, warum Paare sich trennen, die lange zusammen sind.
Da bin ich gespannt. Erzähl mal.
Also, ich habe beobachtet, weil ich einige FreundInnen habe, die ähnlich früh wie wir zusammengekommen, mhm, sind und die dann so im Prinzip ihre kompletten 20er mit der gleichen Person verbracht haben.
Mhm.
So um den 30. Geburtstag rum war bei allen eine größere Krise aus unterschiedlichen Gründen. Also es, mhm, waren immer unterschiedliche Auslöser, aber alle hatten irgendwie ungefähr nach 8 bis 10 Jahren, würde ich sagen, so die erste richtig, richtig krass große Krise.
Mhm.
Und ich habe festgestellt, dass die Paare, die sich trennen, da trennt sich meistens die Frau.
Mhm.
Und zwar, weil der Partner nicht die gleiche Bereitschaft mitgebracht hat, an der Beziehung zu arbeiten.
Mhm.
Also die, ja, die das geschafft haben, diese Krisen zu überwinden, waren immer die Paare, wo die Partner, also die männlichen Partner, also es sind jetzt tatsächlich alles heterosexuelle Beziehungen, bei denen ich das gesehen habe.
Ja.
So in meinem Umfeld. Die Paare, die das überlebt haben und die die Krisen positiv überstanden haben und die da wirklich mit neuer Energie rausgekommen sind, sind alles die Paare gewesen, wo der männliche Part genauso gesehen hat, dass es jetzt wichtig ist, dran zu arbeiten und, ja, der genauso viel Arbeit, Mühe und Zeit investiert hat in das, in die Entwicklung dieser Beziehung wie die weibliche Person. Und die, ja, Paare, bei denen das nicht geklappt hat, da war es immer, immer, immer ausnahmslos die Situation, dass die Frau gesagt hat, das und das und das ist gerade schwierig für mich, das stört mich, das ist der Grund, mhm, dieser Krise, whatever. Und die Männer das nicht so richtig ernst genommen haben. Also die dann gesagt haben, ja, aber das ist ja, das ist, it's a you problem.
Mhm.
So, da musst du ja an deiner Einstellung arbeiten, dass ja dies und das und jenes. Und die halt nicht bereit waren, im gleichen Ausmaß zu investieren.
Ja.
Und ich glaube, unter der Voraussetzung, dass du jemanden hast, der die gleiche Arbeit investieren möchte, ist die Lösung für eine Krise immer pragmatisch zu sein, weil es wird passieren in einer Langzeitbeziehung, dass emotional, also dass romantische Gefühle nicht existieren.
Ja klar,
das ist so ein Fakt, das passiert.
Phasen,
genau,
einfach.
Es wird eine Phase geben, da magst du die Person nicht, mit der du da zusammenlebst und entscheidest dich trotzdem dafür, weil du weißt, was euch verbindet.
Mhm.
Weil du weißt, okay, wir haben ein tolles Fundament, weil du weißt, am Ende des Tages, auch wenn es jetzt gerade crazy anstrengend ist, weiß ich, dass es die Person, mit der ich irgendwie dann doch vorrangig gerne Zeit verbringen möchte. Das ist die Person, mit der mich ganz, ganz viel also Geschichte verbindet. Das ist eine Person, mit der ich eine Vertrautheit aufgebaut habe, die ich so schnell mit keinem anderen Menschen nochmal aufbauen kann. Mhm. Und so weiter und so fort. Und wir sprechen jetzt natürlich in sehr heteronormativen Kategorien, so, ne? Aber ich versuche das jetzt erstmal irgendwie, also klar, je nachdem, in welchem Beziehungskonzept man lebt, kann das ja auch ganz anders sein, gerade wenn du halt auf mehrere Partner irgendwie deine Beziehung aufbaust, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein anderer Schnack. Aber in so klassisch heteronormativen Strukturen denke ich, wenn du weißt, du hast halt diese eine Person, mit der dich das alles verbindet, wo du diese ganz große Geschichte hast, es ist natürlich schwierig, mit jemand anderem nochmal an den gleichen Punkt zu kommen. Und das erfordert sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Und es ist immer eine Frage, bin ich bereit oder ist es in dieser Beziehung so, dass ich so wenig Perspektive sehe, dass ich bereit bin, das, was ich jetzt habe und diese Geschichte und alles, was uns verbindet, aufzugeben für entweder, weil ich mir das wünsche, ein Leben alleine, weil ich da ja genauso erfüllt und glücklich sein kann, oder für das Potenzial, jemand Neuen kennenzulernen, mit dem ich was ähnlich Intensives aufbaue, was vielleicht für mich besser funktioniert, oder bin ich das nicht? Und das ist eine sehr pragmatische Entscheidung. So, die ist halt nicht emotional, die ist also aus meiner Sicht überhaupt gar nicht emotional getrieben, sondern du kannst halt sagen, was, also es ist ein Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das ist so wahnsinnig unromantisch, finde ich, wenn man über diese Valentinstagsfolge vor allen Dingen nachdenkt, ganz unromantisch, was ich jetzt sage. Aber es ist, am Ende des Tages ist es, du machst eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gibt viele Tage, wo man das macht und dann überlegt man sich, naja, weißt du, aber dann ist es jetzt halt mal so. Und dann ist halt immer die Frage, wie viel macht die andere Person das auch und sieht die das genauso und bringt die genauso viel irgendwie mit an Investitionen oder nicht. Und wenn das nicht so ist, dann würde ich immer sagen, okay, wenn ich jetzt merke, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist nicht auf meiner Seite, sondern ich habe die mentale Last, ich habe die Arbeit damit, dass diese Beziehung überhaupt ein Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, dann macht das keinen Sinn. Und wenn ich weiß, es ist irgendwie was, wo beide ein Interesse daran haben, dass es fortbesteht und wo nicht die primäre Motivation ist, dass es halt sehr bequem ist für den anderen Part, dann finde ich, lohnt es sich auch eigentlich immer, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn man es gerade eigentlich nicht so fühlt. Weil diese emotionale Ebene ist so schwankend und die ist so abhängig von so vielen anderen Faktoren, dass trotzdem hat man ja sehr viel Liebe für seinen Partner, aber die ist ja nicht immer romantisch und so wie am Anfang. Und es gibt Phasen, da kommt das dann wieder und dann ist das wieder weg. Und das, wenn das das Fundament ist, dann...
Ja, nee, aber ich würde auch ergänzen, es gibt trotzdem, das würde ich sagen, das Entlieben. Also es gibt diese phasenweisen Schwankungen, aber man kann trotzdem irgendwann einfach die romantischen Gefühle verlieren. Und es geht vielleicht in Freundschaft. Und da muss man überlegen, bin ich der Mensch, dem romantische Gefühle oder starke Gefühle wichtig sind oder bin ich fair damit? Und man natürlich auch das klar kommunizieren, dass der andere nicht, dass man on the same page ist. Weil eine Person noch richtig starke Gefühle hat. Ja, für eine andere ist es fair zu sagen, wir sind gemeinsam die Eltern, wir haben dieses Haus zusammen, wir haben eine tiefe Freundschaft, aber der romantische Part ist für mich nicht mehr da. Dann muss man das auch klar kommunizieren, damit beide da d'accord sind, oder?
Aber glaubst du nicht, dass das auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, was sind unsere gemeinsamen Wünsche, Ziele und Träume als Paar?
Ja, aber da gibt es auch trotzdem sowas wie körperliche Anziehung, den anderen Personen attraktiv zu machen. Also nehmen wir an, dein Partner ist super kommunikativ und so weiter, aber der investiert nicht mehr in sich selber, der macht nie Sport, der rasiert sich nicht mehr, der trägt die lodderigsten Sachen und dir ist es aber wichtig, weil du findest es attraktiv, wenn eine Person auf sich achtet und in sich selber auch was reinsteckt.
Ja, aber dann ist der Fehler ja eigentlich an einem anderen Punkt, weil wenn mir das auffällt, dass jemand sich, also dass mein Partner sich selber nicht mehr priorisiert, dann würde ich das Gespräch suchen und sagen, mir auch ist es aufgefallen, warum ist das so, geht es dir nicht gut, brauchst du was? Also deswegen meine ich, ich habe das Gefühl, dass du wirklich sagst, okay, ich habe keine romantischen Gefühle mehr für die Person, mit der ich Jahre meines Lebens verbracht habe, dann ist der Auslöser ja eigentlich nicht, dass du dich einfach so entliebt hast und ist halt weg, sondern dann sind ja ganz viele Sachen passiert vorher, warum das so gekommen ist. Zum Beispiel, weil du merkst, eigentlich sind unsere Vorstellungen von der Zukunft doch gar nicht so kompatibel.
Wahrscheinlich.
Und eigentlich, keine Ahnung, die eine Person sagt zum Beispiel, ich möchte unbedingt irgendwann ein Eigenheim haben irgendwo auf dem Land. Und die andere sagt, ich kann mir das gar nicht für mich vorstellen, ich bin in der Stadt. Und es gibt dann, weiß ich nicht, 15 Jahre, wo du weißt, es ist gerade gar nicht das Thema, weil diese Frage sich nicht stellt, sondern es ist halt nur ein Traum.
Ja.
Und irgendwann kommt der Punkt, wo es aber realistisch ist und dann musst du dich plötzlich entscheiden.
Ja.
So. Und ich glaube, es sind häufig solche Dinge und zumindest sind das die Sachen, die ich jetzt in meinem Umfeld erlebt habe, wenn Beziehungen gescheitert sind, dass es genau das war, dass die Vorstellungen, Wünsche und Träume irgendwann sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass man festgestellt hat, unser Fundament ist nicht mehr da und dann geht halt auch die romantische Ebene weg.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann da gar nicht aus Erfahrung sprechen, weil, wie gesagt, ich bin mit dem ersten Typen zusammen.
Ja, ich habe ja auch nicht so viel, aber das ist zumindest das, was ich gesehen habe in meinem Umfeld bei Beziehungen, die ähnlich lang waren, die gescheitert sind. Dass es immer war, die eine Person hat einen ganz anderen, also die haben vielleicht mit Mitte 20 den gleichen Lebenstraum gehabt, aber mit Anfang 30 nicht mehr. Mhm. Und das hat sich unterschiedlich entwickelt. Und das sind dann teilweise Lebensträume, Wünsche und Ziele gewesen, die nie in irgendeiner Realität miteinander kompatibel gewesen wären.
Mhm. Ja, stimmt. Also immer, wenn ich Freundinnen zugehört habe, die von ihrer Trennung berichten, und hieß es immer, ja, ich liebe den halt einfach nicht mehr. Aber dann kam so, ja, keine Ahnung, das, was er immer gemacht hat, hat mich irgendwann angeickt. Das hat er immer so und so gemacht. Dass er das immer gesagt hat, dass er so und so mit meinen Eltern umgegangen ist. Irgendwas war dann immer. Es kam immer danach, warum? Also es gab doch schon immer eine Begründung.
Es gibt eigentlich immer Sachen, die dazu führen, dass das weggeht, dass du die Person in einem anderen Licht siehst.
Ja, das genau, dass man den Filter irgendwie switcht.
Und das ist ja nicht so, dass es einfach weggeht, sondern es gibt immer irgendeinen Grund. Es gibt immer Gründe. Und manchmal sind das vielleicht auch Gründe, die sehr verletzend sind, wenn man sie der Person kommuniziert. Ja. Und vielleicht sind das auch Gründe, die jemand anderen, der besser zu dieser Person passen würde, gar nicht stört.
Ja, zum Beispiel, wie jemand eine Zwiebel schneidet.
Genau.
Oder irgendein Wort ausspricht. Es ist ja manchmal so, es sind diese Sachen.
Ja, aber und natürlich glaube ich, irgendwann ist es so, wenn eigentlich sind es ja größere Themen häufig und dann sind diese kleinen Sachen nur so on top, dass du dann irgendwann sagst, oh, es ist so ein Ick und das hat dich früher nie gestört und eigentlich ist die Ursache aber ganz woanders. 100%. Aber es ist ja häufig dann so, auch gerade dieses, wenn du weißt, du hast investiert und immer sagst du das und das wäre mir aber wichtig und das wird ignoriert über Monate und über Jahre, dann irgendwann fängst du dann ja an, wenn du dich selber nicht gesehen fühlst und wenn du merkst, deine Bedürfnisse sind weniger relevant als die Bedürfnisse der Person, zu sagen, ich distanziere mich emotional. Es gibt ja immer eine Ursache.
Es gibt immer nur, ich finde es aber nur so lustig in manchen Momenten, wie es sich zeigt. Also ich habe auch nie gedacht, dass meine Mutter wirklich nur wegen einer Zwiebel diesen Partner verlassen hat, aber das war wahrscheinlich das Zünglein an der Waage oder Modern Family, die Feldsalatsituation.
Oh.
Kurz zur Einordnung, die Feldsalat-Situation. Phil und Claire sind verheiratet und es gibt eine Szene in der Küche, wo Claire ausrastet, als Phil von Feldsalat spricht und ihm diesen Salat über den Kopf schüttet und einfach ausrastet und er die ganze Folge überlegt, was habe ich gemacht, was habe ich gesagt, welchen Jahrestag habe ich vergessen.
Ja.
Die ganze Zeit, er geht die ganze Zeit die letzten große Tage durch. Große Themen, was habe ich falsch gemacht?
Und wo vor allem unterhält er sich mit anderen Leuten und die sagen ihm alle, was er falsch gemacht hat. Und nichts davon ist das, was sie so getriggert hat.
Ja.
Aber das, was sie getriggert hat, ist, dass er gesagt hat, oh mein Gott, hast du schon mal Feldsalat probiert? Feldsalat ist einfach so geil und mein Arbeitskollege bliblablub hat mir das jetzt neu gezeigt und das war so geil. Und sie flippt aus, weil sie 5 Jahre ihres Lebens gesagt hat, probier doch mal Feldsalat. Er gesagt hat, nein, er will keinen Feldsalat probieren. Und dann jemand anderes gesagt hat, mach das. Und dann hat sie gesagt, es fühlt sich an, als wäre meine Meinung für dich irrelevant. So, und ich kann das so gut verstehen, weil das ist auch wirklich, mein Partner macht das auch. Der kommt immer mit so Ideen von anderen Leuten, wo ich denke, boah, ich sag dir das seit 5 Jahren und jetzt hat das irgendein Hans Wurst gesagt und du erzählst mir das, als wäre es die innovative Idee. Meine Herren. Naja, aber es sind solche Kleinigkeiten und häufig liegt ja dies, und auch in dieser Situation, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, liegt die Ursache woanders. Sie hat gesagt, ich habe das Gefühl, meine Meinung ist dir nichts wert.
Mhm.
Das ist das eigentliche Problem. Es geht nicht um den Feldsalat, aber er ist halt ein sehr gutes Beispiel für etwas.
Ja.
Und ich glaube, wahrscheinlich könnte deine Mutter, wenn sie so ganz doll in sich geht über diese Zwiebelsituation, auch sagen, dass es wahrscheinlich eigentlich nicht die Zwiebel an sich war, sondern irgendwas anderes, was sie aber damit verbindet und wo diese kleine Situation sozusagen...
Dass sie gesagt hat, okay, jetzt reizt es mir. Also wie unfähig kann man eine Zwiebel schneiden? Ich bin raus hier, aber eigentlich...
Ja, genau, aber vielleicht einfach, weil sie zum Beispiel 400 Mal schon gesagt hat, dass so ein... Also Beispiel, ich mag keine großen Zwiebelstücken und ich habe das meinem Partner schon 200 Mal gesagt und er kriegt es nach 5 Jahren immer noch nicht hin, Zwiebeln so zu schneiden, dass ich sie essen mag. Das wäre auch was, wo ich das Gefühl hätte, ich werde nicht gesehen und nicht ernst genommen.
Ja, 100%. Es war zwar die Vater-Kind-Beziehung, aber zum Beispiel habe ich letztens in einem Podcast gehört, da meinte einer, selbst nach 30 Jahren bringt der Vater immer noch den falschen Pudding mit. Und er fühlt sich nicht geliebt, weil er sagt jedes Mal, ich mag diese Marke und diese Sorte nicht. Und jedes Mal heißt es, ja, aber es ist doch Pudding, du magst doch Pudding. Das, also genau so was in der Beziehung wird irgendwann, vielleicht wäre es die Pudding-Situation, die zur Trennung führt, oder? Also, es sind die Kleinigkeiten und auch hier wieder der Schlüssel ist Kommunikation, vor allem Zuhören.
Ja, das ist so.
Zuhören, aufeinander eingehen. Ich glaube, das sind die Punkte, die wir mitnehmen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also vielleicht nochmal zum Schluss, was fassen wir zusammen?
Also die wichtigsten Punkte. Die These am Anfang war ja, was hätte ich gerne vorher gewusst oder was ist wichtig, wenn man zusammenzieht, wenn man sich quasi entschließt, sein Leben zusammenzuführen. Mhm. Dazu hatten wir am Anfang das Thema Kontenstruktur.
Ja.
Sich eine klare Kontenstruktur überlegen, die für beide funktioniert. Auch die Aufteilung, wer kann wie viel beisteuern. Dazu gehören natürlich die monetären Kapazitäten, aber auch die mentalen Kapazitäten, wenn es um die Aufteilung im Haushalt geht. Wer kann was vielleicht ein bisschen besser oder weniger, es ist weniger belastend für die eine Person. Wer kann wie viel stemmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Immer klar über alles sprechen. Also wer hat welche Kommunikation, wer hat welche Bedürfnisse, wie kann man sich da einen Weg für finden, mit dem man auch richtig happy ist, mit dem beide sich wohlfühlen, wie kann man wirklich das Leben gemeinsam gestalten.
Ja, ja, und man darf auch jederzeit einfach bei Themen, auch wenn die jetzt schon 10 Jahre so gelaufen sind und wenn die Strukturen irgendwie in der Beziehung schon lange so bestehen, auch nochmal nachverhandeln und sagen, irgendwie stört mich das eigentlich und können wir da doch nochmal drüber reden, ob das so okay ist. Mhm. Also es ist nie zu spät zu sagen, irgendwie stört mich doch was und ich wünsche mir, dass wir da was dran ändern. Und dann ist es natürlich umso wichtiger zu gucken, wie reagiert die andere Person da drauf.
Ja,
also genau. Ist sie bereit, genau das zu investieren wie du selber oder halt nicht? Und dann muss man im Zweifelsfall selber Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen, was man möchte.
Definitiv.
Und beides ist okay.
Beides ist okay. Es ist alles okay. Hauptsache, man findet für sich den Kompromiss, den Weg, mit dem man happy ist und auch langfristig happy bleiben kann.
Wenn ihr jetzt bestimmte Punkte in dieser Diskussion vermisst habt zum Thema Zusammenziehen oder euch noch irgendwas ergänzend eingefallen ist oder ihr auch einfach eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, schreibt uns wahnsinnig gerne bei Instagram oder auch bei Spotify und YouTube in die Kommentare. Wir lesen uns das super gerne durch und freuen uns auf euer Feedback dazu. Ja, Anna.
Ja.
Danke.
Danke dieses, dir.
Ja, es war ja jetzt sogar ein bisschen privates, offenes Gespräch. Fand ich immer mega, mega spannend. Vielen Dank für deine Insights.
Danke gleichfalls. Ich fand es auch richtig cool und freue mich sehr auf unsere nächste Folge.
Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.